Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Und schon wieder unentschieden. Ein 0:0 gegen den BVB sorgt dafür, dass man sowohl sieglos als auch ohne Niederlage in der Bundesliga ist. Ob dadurch das Glas jetzt halb voll, halb leer oder doch etwas ganz anderes ist. Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi, ich begrüße Tim Block. Hallo Tim.
Grüße in die Runde.
Tim heute mit neuem Mikrofon. Wir sind sehr, sehr optimistisch, dass wir eine fantastische Leitung hergestellt haben nach Großburg-Wedel.
Ja, ich hoffe das auch.
Immer mit einem guten Mikrofon ausgestattet. Tobi Krause von 96freunde.de. Hi Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobi und auch lieber Tim.
Oh, hallo. Oh, das ist so schön. Wir haben schon mal in dieser Konstellation hier zusammengesessen diese Saison. Es war vor dem Pokalspiel? Ich bin so schlecht vorbereitet, muss ich gestehen.
Doch, das ist, muss vor dem Pokalspiel
ja sein. Da wurden die zwei Weidern-Treffer prognostiziert.
Ehrlich, ja, auch, ja. Dass du dich daran erinnerst, das geht mir ein bisschen ins Herz auf jetzt auch. Mhm. Da muss ich da nicht drauf hinweisen. Das ist, sieht immer so komisch aus.
Und so täuscht ihr euch. Tatsächlich war es der Sommerpausen-Zwischenruf. Das war die erste Sendung nach der Sommerpause. Vor dem DFB-Pokal in Karlsruhe ja war André in der Sendung mit Tobi. So war's.
Ja. Da habe ich schön geblufft, ne Tobi?
Aber die Geschichte stimmt trotzdem mit den Vorhersagen und so. Ja. Ich schreibe mir mal auf, mit wem ich heute hier bin. Tobi Krause, Tim Block. Weil dann kann ich solche, besser, ne? Solche Schlauheiten dann vielleicht später nochmal von mir geben. Jungs, Freitagabend, Fußball, fantastisch ausverkauftes Haus, weiß ich nicht, 8.000 bis 10.000 Borussen wahrscheinlich auch im Stadion. Tim, ich bin großer Fan von Freitagabend zu Hause und habe mich deshalb auch gefreut, dass wir gegen Wolfsburg auch wieder am Freitag 20.30 Uhr ein Heimspiel haben. Du auch?
Ja, natürlich. Freitagabend hat seine ganz eigene Melodie und auch seine ganz eigenen Regeln. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Man kommt gar nicht drum herum, ins Stadion zu gehen, weil den Eurosport-Player, den muss man sich nicht wirklich runterladen.
Ich habe den genutzt. Ich war ja nicht da. Ich konnte ja leider nicht in dieses schöne Stadion gehen an dem Tag. Aber ach, ja, ich war an der See und habe den Eurosport-Player runtergeladen. Na, den hatte ich natürlich schon drauf. Und das lief also wie geschnitten Brot. Und
ich muss auch da Tim widersprechen, denn die Analysen von Matthias Sammer sind eigentlich ja fantastisch.
Gut, das ist
Beste,
klar.
Das Beste, was es rund um Fußballberichterstattung momentan im deutschen Fernsehen gibt.
Das Einzige.
Fernsehen, merkt, ich bin alt. Ne?
Und das Einzige. Ach.
Und da wir nicht im Fernsehen sind, hat Tobi sogar recht.
Ja, natürlich, also wir sind natürlich viel besser, aber das ist unerreicht. Das setze ich voraus.
Ja, aber die Tobias Sammer, die und der Jan Henkel, die machen das wirklich top. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also inhaltlich erste Sahne, aber ich gehe doch lieber ins Stadion als Eurosport-Player, wenn die Mannschaft zu Hause spielt.
Natürlich, wer tut das nicht? Und ich war echt neidisch auf euch, dass ihr ins Stadion durftet. So ein Zwischenfazit, Tobi, bevor wir jetzt das Spiel in Ruhe besprechen, ja, war ich mit Recht neidisch? Habe ich was verpasst? War es ein guter Abend?
Es war ein toller Abend. Also auf dem Rasen war es gut. Ich fand, aber da kommen wir gleich noch zum Fußballerischen. Mit leichten Abstrichen war das ein grandioser Auftritt von 96. Und also Nordkurve, großartig. Also wirklich, man hat gemerkt, dass es da ein Jahr lang ruhig war. Es war richtig, richtig gute Stimmung. Und ich möchte nochmal betonen, ich finde den Job, den die beiden neuen Vorsänger machen, einfach fantastisch. Sie reden mit dem Block, sie lassen sich animieren, auch dann Lieder anzustimmen, die vielleicht aus der Masse kommen. Sie motivieren, sie pushen. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist etwas ganz Großartiges. Und die Stimmung war, also ich weiß gar nicht, ich bin fast immer noch ein bisschen heiser von Freitag. Ich hatte Freitagabend überhaupt keine Stimme mehr. Und so ging das die ganze Woche. Ich wurde ständig im Büro gefragt, ob ich denn erkältet bin, ja, und das war ich natürlich nicht. Und das war also echt großartig von der ersten bis zur letzten Minute. Wolltest du das überhaupt wissen? Entschuldige bitte.
Nee, erzähl ruhig weiter.
Also, war toll. Stimmung war gut. Leute waren gut. Ja.
Gehört ja auch dazu. Tim, hast du ähnliche Eindrücke gesammelt am Freitag?
Ja, absolut. Also erstmal großes Lob natürlich wieder an die Jungs und Mädels in den 13, Quatsch, in 13, da sitze ich ja, Entschuldigung. Ganz kurz den Reset-Knopf drücken. Also in 16, in 17. Das war wieder großartig, es hat Spaß gemacht. Es hat mir auch richtig gefehlt. Ich hatte die ersten 3-4 Minuten immer wieder Gänsehaut, weil das so ein total geiles Gefühl war. Auch der Mannschaft die Unterstützung zu geben, die sie sich total verdient. Atmosphäre toll, Wetter im Vorfeld schon grandios. Das Fußballerische tat dann auch das Übrige und insofern war es ein total gelungener Freitagabend. Eines der eher schöneren Freitagabendspiele.
Ja, wir haben ja irgendwie auch, gefühlt haben wir selten welche, weiß ich nicht. Aber wenn wir nach vorne gucken, 11. Spieltag, Freitag, 9. November, das ist wenige Tage nur nach dem Pokalspiel zu Hause gegen Wolfsburg, spielen wir dann schon wieder bei Flutlicht auf dem Freitag um 20.30 Uhr gegen Wolfsburg. Ich freue mich. Insgesamt, Terminierung habt ihr mitgekriegt, Samstag 15.30 Uhr, Samstag und dann zweimal Sonntag noch 15.30 Uhr. Nee, einmal 15.30 Uhr, einmal 18 Uhr, Entschuldigung. Also, zweimal sonntags auswärts, den Rest Samstag. Zufrieden, Tim?
Ja, sehr. Optimal. Also, sehr oft am Samstag, das kommt doch den meisten Fans sehr entgegen, ist sehr fanfreundlich. Ich muss sagen, ich habe auch überhaupt nichts gegen ein Sonntagsspiel einzuwenden. Es sei denn, ich muss nach Hoffenheim oder sonst wo hinfahren. Da fahre ich ungern Sonntag 18 Uhr dahin und muss danach wieder zurückfahren. Also das ist eher nicht so schön, aber für ein Heimspiel finde ich super.
Ja, und aus dem Aspekt ist natürlich Sonntag 18 Uhr auswärts in Gladbach eine Vollkatastrophe. Ja. Da bist du 20 Uhr zu Ende. Gladbach wissen wir alle. Stadion liegt jetzt auch nicht direkt am Bahnhof.
1:30 Uhr zu Hause.
Ja, da musst du noch einen Shuttlebus. Ja, genau. Wenn du dann überhaupt den letzten Zug kriegst, der dich dann irgendwie da so Richtung Dortmund, das wird alles nicht so ganz leicht. Ein bisschen uncool, aber auf dem Samstag auf Schalke und auf dem Samstag in Leverkusen ist sicherlich okay. Und die Heimspiele gegen Stuttgart, Augsburg und Berlin jeweils Samstag 15.30 Uhr. Ich bin zufrieden. Das klingt alles ganz gut. So, jetzt aber. Freitagabend 96 gegen Dortmund 0:0. Und, Tobi, wir fangen rückwärts an. Jetzt denkst du, was will er denn jetzt von mir? Ich bin gar nicht vorbereitet. Aber, pass auf. Wir beginnen so, dass etwas, was 2 Tage nach dem Spiel zum Thema wurde, aber ganz an den Anfang des Spiels gehört. Die ersten 30 Sekunden. Auf einmal erklärte sich André Breitenreiter zum Zauberer, beziehungsweise die Zeitung erklärte ihn zum Zauberer, denn er hat sie alle verarscht. Er hat zum Anpfiff ein 4-4-2 aufgestellt, was dann nach 30 Sekunden zu einem 3-4-1-2 wurde. Tobi, hast du das im Stadion live miterleben können, sofort realisiert und in dein Notizbüchlein geschrieben?
Aber sowas von nein. Also wirklich nicht. Ich habe das nicht realisiert. Ich sehe jetzt ja auch deutlich schlechter als noch in die letzten 2,5 Jahre, was ich auf der einen Seite bedauere. Und deswegen ist mir das nicht sofort aufgefallen. Nein, leider nicht.
Aber Tim, du als alter Taktiker, warst begeistert.
Ja, also ich habe mich im Vorfeld des Spiels, als die Aufstellung raus war, habe ich mich gefragt, ja, wie will er denn? Dortmund spielt irgendwie so klassisch 4-3-3. Hat doch so ganz typisch 3 Mittelfeldspieler aufgestellt, die sehr, sehr, sehr zentrumorientiert sind, mit Dahoud, Delaney und Witzel. Da ich mir gedacht, okay, wie will er das machen? Dachte mir schon irgendwie was in der Richtung, dachte aber eher, dass Asano sich ganz stark zurückfallen lässt und man dann dadurch eben so eine Dreier-Kombination im Mittelfeld herstellt, sondern also eine Art 4-2-3-1 spielt. Man hat es dann aber anders gemacht und so wie man es dann letztendlich umgesetzt hat, dass man von einem 4-4-2 es so ein bisschen umgeschoben hat, dass der Ilas Bebu direkt in den Dunstkreis des tieferen Sechsers, in dem Fall Alex Witzel, positioniert wurde. Der Mikko Albonos da, wo er hingehört, relativ weit offensiv, als wenn man so möchte, linker Mittelfeldspieler und der Oliver Sorg als rechter Halbverteidiger in der Dreierkette mit Wimmer und Anton. So kann man das dann schon machen. Ich finde es irgendwie witzig, dass solche Sachen von der Presse so wie Magie bezeichnet werden. Und noch vor ein paar Jahren Guardiola als so eine Art Scharlatan hier dargestellt wurde. Also es scheint dann doch irgendwo angekommen zu sein, dass wir im 21. Jahrhundert leben.
Ja, finde ich auch spannend. Also Scharlatan, ich weiß gar nicht, Guardiola kam mir eigentlich eher immer so als der ganz große Magier vor, also der beste Zauberer im Zirkus.
Ja, gut, ich habe es ganz arg übertrieben, so war es natürlich nicht, aber man hat immer so getan. Am Anfang hat man ihn so hochgelobt und zum Schluss hat die Bildzeitung dann quasi vom Thron wieder runtergestoßen und dann gesagt, das ist doch alles Quatsch hier, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, das ist doch kein Fußball mehr. So, also der Trend in der Berichterstattung geht ja jetzt mittlerweile auch schon dahin, dass man sich wieder über Taktik unterhält.
Ja, und in der Tat hat mich das gefreut und aber auch, so, also wie du sagst, hat mich so ein bisschen gewundert, dass man das so, ja, ich weiß gar nicht, so ja so als Magie hingestellt hat. Natürlich ist das, also ich habe, mein erster Gedanke war Bauerntrick. Also das, das ist ja wirklich, wir spielen die ersten 10 Sekunden nicht so oder ersten 30 Sekunden nicht so, wie wir eigentlich spielen wollen, um den Gegner zu verwirren. Aber auf der anderen Seite steht halt nicht, weiß ich nicht, TuS Klein Dorfverein, sondern Borussia Dortmund, die das vermutlich auch schon einmal erlebt haben in ihrer Saison. Tobi, deshalb so eine Geschichte zu machen, fand ich irgendwie unterhaltsam.
Ja, es musste ja Gründe gefunden werden, warum 96 zum Teil während der ersten Halbzeit knapp 70% Ballbesitz herumgelaufen ist. Ne? Und es kann nicht daran liegen, dass 96 einfach stark war. Es muss dann irgendeinen anderen Grund geben. Und dann findet man eben schnell einen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab da wirklich phasenweise minutenlang keinen Ballkontakt der Dortmunder. Jetzt auch nicht so, dass wir ein Offensivfeuerwerk abgebrannt hätten. War so ein bisschen wie ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Ne? Viele, viele Pässe. Wenig Raumgewinn, also für American Football wäre das nicht geeignet gewesen. Aber zumindest hatte 96 das Spiel auch, wenn weniger in der zweiten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit massiv im Griff. Und da musst du ja natürlich, kannst du ja nicht einfach so akzeptieren. Da kann doch nicht die überregionale Presse schreiben, dass 96 gut gespielt hat. Da muss man doch irgendeine Geschichte drumherum bauen, dass das auch erklärbar ist.
Klar.
Ja,
ist schon okay.
Kann man wahrscheinlich so angehen, ja. In der Tat.
Also seit die anderen, ich meine, 96 hat doch wirklich da losgelegt wie die Feuerwehr. Also die waren doch wirklich griffig. Bin ein bisschen überrascht, dass die Zweikampfquote negativ ausgefallen ist. Das habe ich anders wahrgenommen auf der Tribüne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, sie waren ein sehr enger Mann, haben die Dortmunder sofort gestört. Meiner ist mir da extrem aufgefallen, der keinen Ball verloren gegeben hat, der Sorg auch nötigerweise immer wieder unterstützt hat in der Defensive. Erinnere mich da an eine Aktion, wo er den Ball gut abläuft und er dann ins Ausgeht. Also das war wirklich, wirklich gut, was 96 da gezeigt hat.
Ja, Lindenmeiner, würde ich gerne direkt darauf einspringen. Natürlich musst du, also er war ja dann quasi der fünfte, wenn man mit Fünferkette spielt, war Meiner der rechte Außenverteidiger ein Stück weit. Also er musste ganz viel nach hinten machen und das hat er auch gemacht. Der ist gelaufen, der Junge, der war überall schwer beeindruckt gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also der hatte einen Eindruck auf mich am Anfang. Da war ich selber ein bisschen überrascht. Ich wusste auch nicht so recht, welche Rolle wird er jetzt diese Saison so einnehmen. Aber er hat das wirklich gegen Dortmund, das kann man nicht anders sagen, über 90 Minuten lang sehr hoch konzentriert und sehr engagiert und auch sehr, sehr auch im Spiel immer aus Fehlern, aus einem möglichen Stellungsfehler auch sofort gelernt. Und Oliver Sorg ist da auch jemand, der kommunikativ ihm da sehr unter die Arme gegriffen hat, ihm auch Erfahrungswerte mitgegeben hat, ihn immer wieder zurechtgewiesen hat. Junge, 2 Meter weiter nach rechts, ein bisschen weiter nach hinten, nur stellen, geh drauf, geh nicht drauf, hol die Iva dazu und so funktioniert das auch. Also solche jungen Spieler, so junge Bengel auch integrieren und sie an dem ganzen großen Fest im kleinen Garten auch mal ruhig teilhaben lassen. Er hat das super gemacht,
ohne also Wenn und Aber, laufstark. Ich glaube, dass Sorg sich ständig bedankt hat, weil der dauernd eingerückt ist.
Meiner dann
Löcher stopfen musste, die Sorg gerissen hat.
Also hängst du das mir war so aber schon die Aufgabe. Das war schon die Aufgabe von Olli Sorg, nicht die Löcher zu stopfen. Da kann man schon von ausgehen. Der ist sehr, sehr wichtig zurzeit. Wichtiger als beispielsweise ist jetzt Kevin Wimmer ist.
Warum?
Weil Oliver Sorg, den Eindruck hatte ich zumindest, so eine Art verlängerter Arm des Trainers ist. Er ist für die Kommunikation auf dem Platz zuständig. Das macht Waldemar Anton auch als Kapitän. Aber das Amt des Mannschaftsrates führt Oliver Sorg auf dem Platz auch aus. Und er ist unglaublich spielintelligent und seine Intelligenz kommt gerade erst so richtig zur Entfaltung. Er scheint auch seine richtige Rolle gefunden zu haben. Ist einer, der von hinten korrigiert, wenn die Mannschaft nicht optimal steht. Also wenn jetzt beispielsweise Borussia Dortmund im Angriff ist, dann formiert sich das Ganze ja als so eine Art 5-3-2 und Bebu war so ein halb rechts, halb offensiver zentraler Spieler in dieser Dreierkombination im Mittelfeld. Und da hat Oliver Sorg ganz oft gestikulierend auch darauf hingewiesen, die Abstände einzuhalten, sich gut zu positionieren und hat dann auch sich immer gegenseitig und auch die Mitspieler auch immer weiter gepusht, hat auch bei nach Ballgewinnen auch die Mitspieler ermutigt, nochmal einen Schritt mehr zu gehen. Also insofern ist schon wichtig, dass der da ist. Und natürlich hat das überhaupt nichts zu bedeuten, dass jetzt der Lindenmeiner nur wegen Oliver Sorg ein super Spiel gehabt hat. Über den sollte ich ja anfangs was sagen. Da komme ich jetzt auch drauf zurück. Das war es jetzt für Oliver Sorg. Und Lindenmeiner hat offensiv gezeigt, was für sensationelle Ansätze er hat, dass das eine absolute Vollgranate werden kann.
Hausaufgabe für uns und die Hörer beim nächsten Spiel. In Leipzig brauchen wir vermutlich auch irgendeine zauberhafte Idee, um da einen guten Tag hinzulegen. Von daher achten wir mal alle auf Oliver Sorg und wie viel er dirigiert. Tobi, Lindenmeiner, hui. Und wie geht's eigentlich Noah Joel Sarenrenbase?
Das können wir doch den HSC fragen. Da hat er doch gespielt, oder nicht?
Da hat er gespielt, ja. Durfte ja. Er. Und dann ist er, glaube ich, zu gut 23.
Noah Joel Sarenrenbase ist von der Spielintelligenz her kein Lindenmeiner. Also ich bin echt überrascht, wie weit der Junge schon ist. Vielleicht, also ich habe ihn letzte Saison auch ein paar Mal spielen sehen, da ist er mir gar nicht so überragend aufgefallen. Liegt jetzt vielleicht tatsächlich auch an seinen starken Mitspielern. Ist nicht unbedingt Olli Sorg, aber den anderen. Und das hat dann nochmal eine große Entwicklung gemacht. Die Vorbereitung hat ihm echt gut getan. Und Noah Joel Sarenrenbase ist für mich nicht vergleichbar. Linden ist am Ball besser. Linden spielt auch bessere Pässe. Ich meine, der hat eine Passquote von 81% gehabt jetzt am Freitag. Das ist es war nicht sein erstes Bundesligaspiel, ne? Fürs erste Bundesligaspiel vom Beginn an, auch nicht, das zweite Bundesligaspiel vom Beginn an, ist das ein super Wert. Und Noah Joel Sarenrenbase ist halt so ein bisschen der David Odonkor gewesen. Also der rennt die Linie runter und bringt den Ball dann irgendwie rein und Linden bringt dann doch schon noch ein bisschen mehr mit. Also wenn ich mich entscheiden müsste, immer Linden.
Vielleicht wären wir hier noch zu Lindenmeiner Fan, Boys. Das könnte Spaß machen.
Ja, das ist doch ganz normal. Guck mal, der kommt aus der eigenen Jugend. Also kann es denn eine schönere Geschichte geben? Ja, es gibt noch eine schönere Geschichte, aber Linden ist dann doch schon die zweitschönste Geschichte, die wir diese Saison schreiben werden.
Okay, wir sprechen gleich über die schönste Geschichte, über noch ein paar andere Faktoren in diesem Spiel gegen Borussia Dortmund. Und dann hört ihr uns wieder mit Tobi Krause und Tim Block.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Tim Block ist bei mir, Tobi Krause ist bei mir und wir müssen noch ein bisschen sprechen über dieses Dortmund-Spiel. Lindenmeiner haben wir gerade besprochen, was er mit Olli Sorg oder Olli Sorg mit ihm veranstaltet hat während des Spiels. Interessante Geschichte. Tim, eine Sache, die mich tatsächlich vor dem Spiel, ich hatte wenig Zeit, mich auf das Spiel vorzubereiten, habe einfach dann quasi den Stream angemacht und da war es. Und auf einmal war da auch Ivar Fossum. Schockschwere Not. Den hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm, beziehungsweise nicht erwartet, dass er spielt. Hinterher habe ich dann erfahren, dass es um Pirmin Schwegler gesundheitlich nicht so gut stand und er deshalb nicht spielen konnte. Aber hättest du Fossum auch erwartet, vielleicht in einer Konstellation mit einem komplett fitten Pirmin Schwegler?
Zusätzlich noch mit Wallace? Oder?
Ja, in welcher Konstellation auch immer.
Nee, ich bin ja sowieso ein großer Verfechter, großer Fan vom 4-3-3 bzw. 4-1-4-1. Also da wäre dann noch eine Position im zentralen Bereich frei. Und da wäre Ivar Fossum generell immer meine erste Wahl. Das kommt aber auch daher, dass ich den Fußballer Ivar Fossum sehr mag und da sicherlich auch irgendwo meine eigene Sympathie und meine persönliche Meinung, was guten Fußball angeht, ja, dass die da auch mit reinspielt. Aber grundsätzlich natürlich, wir müssen uns auch schon darauf konzentrieren, was hier fußballerisch in den nächsten Monaten noch stattfindet, was für ein Programm wir noch zu bewerkstelligen haben, welche Spiele, welche Gegner wir haben. Und da werden wir nicht immer nur gegen den Ball stehen, weil wir heißen Hannover 96 und nicht Hertha BSC Berlin.
Moment, das wäre noch schöner. Also bitte. Tobi, Wallace, ist er aktuell unser bester Neuzugang?
Also ich habe einen anderen besten Neuzugang, aber das ist eine persönliche Geschichte. ja, Wallace hat also gegen den BVB mir wirklich ganz, ganz hervorragend gefallen. Der hat, also das, wenn das der Wallace ist, den es jetzt regelmäßig zu sehen gibt, dann spielt er wahrscheinlich gar nicht mehr lange in Hannover. Also der war wirklich ganz großartig, hat auch eine Passquote von 91%, eine Zweikampfquote von 60, okay. Aber das ist auch noch überm Strich, sage ich mal. Also der hat mir wirklich gut gefallen, ist knapp 12 Kilometer gelaufen, war viel unterwegs, hat Räume zugemacht, ist in die Zweikämpfe gegangen, hat Bälle erobert, Bälle auch gut verteilt. War für mich ein sehr auffälliger Spieler, hat mir auch deutlich besser gefallen als Ivar Fossum. Und für mich ist Wallace im Moment der Stabilisator und Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeldspiel.
Ja, ne?
Aber,
unterschreibe ich.
Aber ganz kurz, seine Schwäche liegt in der Offensive. Und das hat sich auf dem Platz auch gezeigt. Wir hatten nämlich wirklich keine zündende Idee, wie wir die Dortmunder Defensive vor echte Schwierigkeiten stellen können. Das heißt, wir haben, er macht das nach hinten gut, er verteilt auch die Bälle, aber er kann jetzt in meinen Augen noch nicht ein Spiel leiten und Offensive in irgendeiner Art und Weise in Szene setzen. Und das, fand ich, hat man gegen Dortmund gesehen. Denn so gut wir das nach hinten gemacht haben, so schlecht haben wir es eigentlich nach vorne gemacht.
Ja, am Ende des Tages, Tim, war es doch ein Spiel, wo beide Mannschaften sagen können, hinten war das hui und nach vorne, ja nicht fui, aber zumindest schlechter als hinten.
Naja, es war ein sehr, sehr enges Spiel, ne? Das lag natürlich auch an der taktischen Anpassung von Hannover 96, aber natürlich schrägstrich auch an der geringen Durchschlagskraft von Borussia Dortmund. Also es war ein Spiel, ich glaube, beide Mannschaften sind 145 Kilometer ungefähr gelaufen. Das ist natürlich mal eine richtige Ansage. Das zeigt auch, wie viel Intensität da drin steckte. Es spielte sich sehr, sehr viel im Mittelfeld ab und es wurden auch sehr viele Zweikämpfe geführt. So ein zweikampfstarkes Spiel, das ist dann nicht immer unbedingt reich an torhaltigen Chancen. Und Borussia Dortmund hat, glaube ich, 3 oder 4 gehabt. Da hätte man dann auch sagen können, okay, wenn der drin ist, kann man sich nicht beschweren. Umgekehrt hatten wir jetzt ein kleines Gleichgewicht an Torchancen, die man auch durchaus mal nutzen könnte. Da fehlt einfach auch noch so ein bisschen die Balance und auch so ein bisschen die Kommunikation auf dem Platz vielleicht oder auch der Flow ist auch noch nicht richtig da. Aber genau das Gleiche kann man auch über Borussia Dortmund sagen. Und ja, hinten hui, ja, auf jeden Fall, zumindest was 96 betrifft, die haben überhaupt gar nichts zugelassen. Borussia Dortmund ähnliches Bild abgegeben, aber hatten auf mich einen eher nicht so stabilen Eindruck gemacht, weil sie im Spielaufbau mehr Fehler gemacht haben, als Hannover 96 im Spielaufbau Fehler gemacht hat. Und da kann man schon applaudieren und sagen, das hat Hannover 96, auch vor allem André Breitenreiter vorneweg, einfach sehr, sehr gut gemacht. Er überrascht mich wirklich jedes Mal wieder.
Kurze Korrektur, ich glaube, du hast 145 Kilometer sind die gelaufen gesagt. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätten wir vermutlich dann doch bald die Dopingärzte hier jeden Tag auf der Matte stehen. 125 waren es Gott sei Dank nur. Also okay, die 20 Kilometer bin ich vielleicht vom Fernseher hin und her getigert, aber das nur kurz. Tobi, ein Aspekt, den ich da gerne noch mit rausnehmen wollte, Tim hat sie angesprochen, die beiden, vielleicht auch drei größeren Chancen für Borussia Dortmund. Kollege Esser im Tor. Einmal guckt er ihn gegen die Latte, einmal hält er, was war denn das? War das der Fuß oder die Hand noch dazwischen? Also die beiden Szenen gegen Reus, meine ich. Insgesamt, Herr Esser, da gibt's insgesamt wenig zu meckern, oder Tobi?
Da gibt's ganz wenig zu meckern. Also ich hab's schon letzte Woche gesagt, dass ich beeindruckend finde, dass wir einen Torhüter jetzt endlich haben, der auch mitspielt, der auch die Bälle zum Mann bringen kann. Beeindruckt vor allem, ob einer Szene in der ersten Halbzeit, wo er den Strafraum auch verlässt, den Ball mit der Brust stoppt und dann weiterspielt, hat wirklich ein Auge für die Situation, antizipiert sehr gut, hat ja dann auch eine ganz, ganz nette Fußabwehr noch bei so einem, war es ein Reus-Schuss, ich glaube.
Ja.
Also er strahlt für mich eine unglaubliche Ruhe, Souveränität aus, heizt den Block auch so ein bisschen ein. Ein anderer Typ als Philipp Schauner. Ich muss sagen, also vom Torwartspiel fußballerisch großartig. Ich finde es schade, dass wir ihn nicht letztes Jahr schon im Tor gesehen haben. Wer weiß, was da noch möglich gewesen wäre, bringt aber alles nichts. Ich bin jetzt froh, dass er Nummer 1 ist. Ich kann mir auch nichts vorstellen, was dazu führen könnte, dass er diesen Status verliert, außer er verletzt sich und ist gesperrt. Und das ist auch richtig so. Das Spiel unserer Mannschaft hat sich verändert. Wir wirken nach hinten sicherer, nicht mehr so völlig panisch, wenn der Gegner mal auf uns zukommt, nach dem Motto, Gott, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist der Ball drin. Ich glaube, dass da auch ein großes Vertrauen innerhalb der Viererkette oder Dreierkette, je nachdem, wie wir spielen, und des Torwarts ist. Und das merkt man, das tut dem Spiel gut. Und er gefällt mir wirklich ganz, ganz hervorragend.
Tim, ein Punkt, den ich angesprochen habe beim, und jetzt machen wir ein kleines bisschen Werbung, Rasenfunk, ein Podcast von Max Jakob Ost, da war ich eingeladen. Am letzten Wochenende oder am Montag war ich da, also vor 5 Tagen, ist immer noch aktuell. Wir haben den ganzen Bundesligaspieltag besprochen, aber natürlich auch dieses Dortmund-Spiel. Und da habe ich es angesprochen und jetzt würde ich gerne wissen, wie deine Meinung dazu ist. Ist jetzt nur auf dieses eine Spiel bezogen, aber wir haben nur 22 Kopfballduelle gewonnen, 28 verloren. Ist das der Sané-Effekt?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, Sané hat grundsätzlich sehr viel Kopfbälle gewonnen. Der Fußball ist aber auch anders. Also ich glaube, von unserer Seite aus, wir sind eine Mannschaft, die sehr konsequent flach hinten raus spielt. Also von unserer Seite aus gibt es eigentlich wenige, wirklich, wirklich wenige, nicht mal eine Handvoll Bälle, die bewusst lang ins Zentrum gespielt werden, wo dann auch ein Kopfballduell dann irgendwo zustande kommen soll. Also wenn, kommt das vom Gegner. Ich persönlich hab den Ball lieber schön am Boden und am Fuß. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Sané zusammenhängt. Tschüss, war einer der kopfballstärksten Spieler der letzten Saison und auch der Bundesliga. Auch europaweit, glaube ich, einer der kopfballstärksten. Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Aber auch der Fußball verändert sich in Hannover so ein bisschen und auch von Gegner zu Gegner ein bisschen abhängig.
In der Tat. Eine Sache noch, wir haben kein Tor geschossen. Es liegt dann meistens auch am Sturm, Tobi. Ich habe mich in einer schwachen Minute nach dem Spiel habe ich mich dazu hinreißen lassen zu sagen, wenn man Weiland nicht einwechselt, kann man auch keine Tore schießen. Natürlich.
Ja, so, das ist genau.
Lass mich doch noch mal zu erinnern. Natürlich sind auf dem Platz genug Leute gewesen, die ein Tor hätten schießen können. Und ich will das gar nicht in die populistische Ecke schieben, sondern eher die Frage stellen, warum hat er denn diesmal so gewechselt, wie er gewechselt hat? Was sind deine Gedanken dazu? Also er hat ja tatsächlich Bobby Wood gebracht für Asano schon in der Halbzeit. Das ist ein Wechsel, den wir ja eigentlich auch schon in Bremen so erwartet hatten, weil wir gesagt haben, ja, Weidand eher wie Füllkrug und Wood eher wie Asano vom Typen her. Da könnte man, wenn man wechselt, das so machen. In Bremen hat er jetzt so gewechselt, dass er Weidand für Asano gebracht hat.
Und weil Wood gesperrt war auch, ne?
Weil Wood auch gesperrt war, aber hätte ja trotzdem Füllkrug rausnehmen können zum Beispiel für Weidand. Weiß man ja nicht, ne? Hat er nicht.
Jetzt meinst du am Freitag?
Nee, in Bremen hätte er das auch machen können.
Ach so, ja.
Auch machen können. Und die anderen beiden Wechsel waren dann Ostrzolek für Albernoz. Okay, Albernoz war einfach Bums K.O. Der war, glaube ich, froh, dass er dann sich hinlegen durfte. Und Bakalorz für Bebu, das war dann wahrscheinlich der Versuch, da nicht in der 93. Minute noch das dusselige Gegentor zu kriegen. Hast du Breitenreiter verstanden? Ist das völlig in Ordnung so, dass er es gemacht hat? Und wird die Zeit
für... Du meinst, dass er Wood gebracht hat?
Dass er Wood für Asano gebracht hat, dass er Weidand draußen gelassen hat, den einzigen Bundesliga-Torschützen von Hannover 96 bisher?
Also, dass er Wood für Asano gebracht hat, kann ich schon nachvollziehen. Ich meine, ich wollte gerade schon Tiger Wood sagen. Bobby Wood,
der spielt gerade Golf.
Nun mal auch ein teurer Neuzugang. Man erhofft sich einiges von ihm. Dann bringt man ihn als erste Option. Das ist erstmal in meinen Augen nicht verwerflich. Es ist jetzt nicht besonders aufgegangen. Also, er hatte natürlich ein paar Aktionen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, wie geil das Wood jetzt drin ist. Füllkrug hat so ein bisschen den Fluch der letzten Saison, den er spürt. Er hat selber nach dem Spiel gesagt, na, irgendwie, die stehen mir jetzt alle auf den Füßen, die verfolgen mich überall hin, und das sieht man halt auch. Füllkrug war in Bremen nicht sonderlich im Spiel und war es gegen Dortmund tatsächlich auch nicht. Also erstmal der Wechsel Asano-Wood, den kann ich erstmal so unterschreiben. Dann den letzten Wechsel, Bakker reinzubringen für Bebu, den hätte ich nicht gemacht. Ich kann es natürlich verstehen. Also ich bin ein Fan, ich bin nicht der Trainer, von daher muss ich meinen Kopf dafür nicht hinhalten. Aber ich glaube einfach, dass da der Wechsel, meinetwegen auch Bebu raus, oder ich hätte sogar Füllkrug rausgenommen und hätte dann unseren Henrik Weidand gebracht, weil ich glaube, dass er hat selber in seiner Vorstellung gesagt, der Joker-Rolle kann er sich ganz gut anfreunden, keine großen taktischen Rollen, einfach irgendwie treffen. Und ich glaube, das wäre in der Phase auch das richtige Signal gewesen. Das war das klare Signal, wir spielen jetzt hier auf 0-0. Ich möchte jetzt keinen mehr kassieren. Und ich hätte mir einfach gewünscht, in der Situation zu sagen, nein, komm, es ist ein Heimspiel, es ist ausverkauftes Haus, jetzt gehe ich nochmal aufs Ganze. Ich kann verstehen, dass das ein Trainer nicht macht. Ich hätte es aber besser gefunden. Hm. Und ich glaube, dass ein Henrik Weidand dem Spiel, okay, das wäre jetzt ein paar Minuten gewesen, ne? Ich glaube aber grundsätzlich, dass ein Henrik Weidand dem Spiel gut getan hätte, und bin der Meinung, er hat es jetzt gegen den HSC auch wieder gezeigt, ein Hattrick innerhalb von 6 Minuten.
Aber hast du die Tore gesehen? Hast du die Tore gesehen? Warst du da beim HSC?
Ich war nicht da, aber die Tore habe ich dann hinterher bei 96 TV gesehen.
Ja, ich auch. Das Spiel war durch da, ne? Also HSC war, da hätten wir beide...
Ist doch egal.
Ja, natürlich ist egal. Er hat es gemacht.
In Karlsruhe war das Spiel auch durch. In Bremen nicht. Also der Junge weiß einfach, wo das Tor steht.
Genau.
Wenn du den schickst, und der kriegt den Ball und der zieht drauf, dann zimmert der das Ding auch rein. Und das hätte ich mir einfach gewünscht in der Situation, das Zeichen zu setzen, Heimspiel, ich will 3 Punkte. Möglich wären sie gewesen, aber wie gesagt, rein aus Trainersicht kann ich nachvollziehen, zu sagen, na, jetzt sichern wir nochmal ab, wollen wir mal keinen kassieren. Weil die zweite Halbzeit dann auch deutlich schlechter war als die erste Halbzeit von uns und vielleicht auch die Kräfte ein bisschen nachgelassen haben, weiß ich nicht. Also von daher, ich kann das taktisch und aus Trainersicht nachvollziehen. Ich hätte mir gewünscht und hätte es auch gemacht, den Hände zu bringen, um dann nochmal ein Zeichen zu setzen. So Jungs, wir schenken denen noch einen ein.
Sehen wir es positiv. Wenn er in der Bundesliga gespielt hat, hat er ein Tor geschossen. Das ist dadurch nicht kaputt gegangen an dem Tag.
Das wird auch, glaube ich, nicht kaputt gehen.
Gegen Leipzig ist es dann schon wieder soweit. Und wir sind heute so ein bisschen in der Länderspielpause. Deshalb gibt's gar nicht so viele Themen rund um Hannover 96. Und deshalb wird das auch keine übliche Sendung, die so lang ist wie sonst auch. Aber Tim, Henrik Weidand, du hast es vermutlich auch mitgekriegt, denn am Donnerstag oder war es am Mittwoch, war jede Zeitung mit dem großen Aufmacher voll. So lebt er, das ist er, das macht er gerne, hier ist er gerne und so weiter und so fort. Weil er das erste Mal mit der Presse gesprochen hat, war guter Andrang. Sogar im ZDF gab es einen kurzen Ausschnitt von dieser Pressekonferenz. Welchen Eindruck hat er so auf dich gemacht, unabhängig vom Fußball, sondern einfach als Typ?
Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich überhaupt gar nicht
Verdammt.
Das so verfolgt habe.
Ich dachte, da kommt man nicht drum rum.
Aber, ja, und deshalb auch Schande über mein Haupt.
Nein, um Gottes Willen.
Also, die Geschichte an sich ist halt schon komplett geisteskrank geil. Ja. Deshalb kann ich den Typen erstmal nur geil finden. Und auch die Geschichte dahinter. Und ich habe jetzt so ein bisschen ein paar Ausschnitte so gehört. In der Antenne Niedersachsen Podcast Show, in der deine Wenigkeit auch zu Gast war.
Ja, in der Tat.
Da kam er auch kurz zu Wort und das kam einfach sehr, sehr angenehm rüber. Und da muss ich sagen, Demut steht bei dem jungen Menschen, glaube ich, ganz oben an allererster Stelle. Und das ist manchmal auch ganz gut, weil das ist ein Großer im wahrsten Sinne des Wortes, weil er gar kein Großer sein will. Ja. Und insofern sehr, sehr sympathisch. Ich hoffe, dass diese Geschichte weitergeht und ich hoffe, dass beim nächsten Mal dann von irgendwem auch mal darauf hingewiesen wird, dass verdammt nochmal da Interviews gegeben wurden von Hendrik Weidern, dann kriege ich das wenigstens mit.
Ja, dieses Twitter soll da sehr hilfreich sein. Tobi, wenn ich bei kicker.de gucke, die letzten 5 Artikel zu Hannover 96, 4-mal taucht Hendrik Weidern in der Überschrift auf. Es ist der Wahnsinn. Es ist einfach der nackte Wahnsinn aktuell.
Natürlich, es ist halt auch so eine schöne Fußball-Romantiker-Geschichte, ne? Die ist ja jetzt oft wiederholt und zitiert worden, Kreisliga, Oberliga, Regionalliga, jetzt für die Regionalliga-Mannschaft verpflichtet worden und plötzlich in der Bundesliga und trifft auch noch. Das ist eine absolut tolle Geschichte. Das muss man so ganz klar sagen. Er wird ja auch mit Miroslav Klose verglichen. Dazu hat er ja auch gesagt, ne, dass es zu hoch gegriffen sei und dass ihm das eigentlich gar nicht so recht ist. Also grundsätzlich hat er sich da sehr geerdet gezeigt, wohnt immer noch in der WG mit seinen Egelsdorfer ehemaligen Mannschaftskollegen und hat auch nicht vor, da groß was zu verändern, weil er sagt, er findet das gut, dann nach Hause zu kommen und dann quasi ein normales Privatleben zu haben. Und das finde ich halt gut. Er hat halt kein NLZ durchlaufen, er ist halt auf den Dorfplätzen groß geworden und ist morgens aufgewacht und hat gesagt, ich habe Bock auf Fußball. Und das merkt man ihm auch an. Ich denke, dass du in den NLZs auch relativ schnell hochgezüchtet wirst. Da wirst du schnell hochgelobt, wieder fallen gelassen. Das ist eine schwierige Situation, meist weg von zu Hause. Da hat Hendrik einfach eine ganz andere Ausbildung genossen, eine ganz andere Laufbahn schon hinter sich. Und das merkt man ihm auch an. Er ist nicht dieser typische Fußballer, der ganz geleckt und aalglatt seine Interviews gibt. Das mag vielleicht noch kommen, wenn sie ihn briefen und dergleichen. Aber das war sehr authentisch. Das war sehr schon höflich, schüchtern, sympathisch.
Das war echt.
Echt ist sowieso. Aber er ist halt dennoch auch davon von sich auch nicht wenig überzeugt. Das darf auch gar nicht sein. Ne? Als Stürmer musst du dich auch geil finden. Und wie gesagt, diese Geschichte, er hat selber gesagt, jeden Morgen Bock auf Fußball und das ist immer noch so. Und das finde ich einfach gut, dass er auch sagt, er hat sich am Anfang besonders Mühe gegeben. Ne? Du bist neu, da ordnest du dich erstmal unter. Gut, bei der Vita logischerweise. Und hat halt vieles richtig gemacht. Und ich hoffe, dass er das beibehält, gehe aber auch davon aus, wie gesagt, sein Umfeld und alles, das ist nicht so ein, ja, so ein abgedrehter Haufen. Und deswegen mache ich mir da um Hendrik ganz, ganz wenig Sorgen. Und der Vergleich zu Miroslav Klose liegt einfach nahe, weil der auch am Ende seiner Karriere immer noch so ein bisschen echt wirkte. Und das hat mir auch bei dem immer gut gefallen. Und ich mag das. Ich mag auch Hendrik Weidand da von seiner Art, hat sich sehr, sehr positiv präsentiert. Und das wird er in meinen Augen auch beibehalten. Jetzt sind aber alle Geschichten im Prinzip erstmal erzählt. Jetzt ist fast schon der Nachbar vom Opa von der Straße gegenüber noch interviewt worden. Und jetzt ist dann auch langsam gut. Wir wissen alle, wo er herkommt. Wir wissen alle, was seine Geschichte ist. Jetzt lassen wir ihn doch mal wieder zur Ruhe kommen. Alle haben ihr Foto gemacht. Alle haben ihre Geschichte geschrieben. Und jetzt konzentrieren wir uns doch darauf, dass der Junge sich weiterentwickelt. Und das wird er unter André Breitenreiter. Davon bin ich überzeugt. Und dann werden wir auch noch viel Freude von ihm haben. Und ich würde es ihm auch wünschen, dass er, was momentan einfach noch nicht sein kann, aber dass er im Laufe der Saison dann auch die Position von Bobby Wood als zweiter Stürmer einnimmt.
Wood, Bobby Wood. So, eine Personalie müssen wir noch besprechen. Und da, Tim, ohne es vorher anzusprechen, eben bin ich auf die Nase gefallen mit den Weidand-Infos. Jetzt habe ich die große Hoffnung, dass du zumindest 2 nette Sätze oder auch böse Sätze zu Florent Muslija sagen kannst. Unsere Neuverpflichtung, U20-Nationalspieler vom Karlsruher Sportclub. Ich finde es ja immer so ein bisschen fantasielos, wenn man dann noch einen wegfischt bei dem Pokalgegner, wo man in der ersten Runde gespielt hat, so von wegen, ach guck mal, den nehmen wir einfach mit, so wie früher aus Europa League, da haben wir dann auch noch mal 1-2 Spieler irgendwo aufgegabelt. Jetzt haben wir dann doch noch einen verpflichtet, kurz vor Ende des Transferfensters und das war Florent Muslija, so heißt er. Entschuldigung. Arbeite noch, weiß noch nicht, ob der Name richtig ist. Das wissen wir dann frühestens, wenn er das erste Mal irgendwo Fußball gespielt hat, für uns. Tim, kennst du ihn? Weißt du was?
Ja, ich kenne den, ja.
Gott sei Dank.
Also wie es ja irgendwie so oft so ist, ich beschäftige mich ja ganz gerne mal mit Nachwuchsfußball und mit U20, U19, U18, U17 Mannschaften, gucke mir die auch gerne ausführlicher an. Und daher weiß ich natürlich, wer der Junge ist. Ich war am Anfang, als die Nachricht kam, dass er verpflichtet wird, überrascht und wusste nicht so wirklich, ich musste es erstmal einordnen, welche Szenen mir da so im Gedächtnis geblieben sind, insbesondere natürlich auch gegen uns. Da war ja Karlsruhe ja eher nicht so auf Fußballspielen eingestellt, aber der Junge hat wenigstens versucht, durch seine individuelle Qualität, es wie Fußball aussehen zu lassen, was die Mannschaft da gezeigt hat. Also es ist jemand, der unglaublich offensiv denkt, der eine sehr, sehr schöne Schusstechnik aufzuweisen hat, der Zug zum Tor hat, der auch eine gewisse Leichtigkeit noch mitbringt, eine unverbrauchte Art und Weise, Fußball zu spielen. Das ist genau das, was Hannover 96 auch braucht. Das hat Bebu letztes Jahr schon ausgezeichnet. Und warum nicht auch und mein Freund Florent Muslia dieses Jahr. Bebu macht übrigens zurzeit auf mich einen sehr, sehr konzentrierten Eindruck. Das wollte ich nur mal kurz am Rande sagen. Sehr, sehr reif und konzentriert. Und bei Florent Muslia ist es eben auch so, ist auch perfekt jetzt eigentlich, um gegen Leipzig den direkt mal zu bringen. Weil da wird's einfach, da rechnet, glaube ich, gar keiner mit. Und das ist auch ein Spielertypus, der in den eher unterklassigen Ligen sehr, sehr viele Zweikämpfe führen musste. Und hier muss das eben nicht. Hier kann er seine Stärken ausspielen. Da kann man schon mal drauf setzen und ihn auch mal ruhig ab der 70. Minute bringen und in Leipzig mit einem überraschenden 0-1 nach Hause fahren.
Ich bin sehr gespannt. Wir sprechen gleich über noch die Länderspielpause. Wir sprechen noch über eine Aktion, die gestartet wurde und ein bisschen über das Spiel gegen Leipzig, was vor der Tür, naja, nicht ganz vor der Tür steht, aber zumindest in absehbarer Zeit stattfindet.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi, Tobi Krause, Tim Block sind bei mir und wir sprechen jetzt, Tobi, über die Länderspielpause. Ich bin da mal durchgegangen, wer uns alles fehlt in diesen Tagen. Ich weiß, dass es nach dem Spiel gegen den HSC, was 4-0 zu Ende gegangen ist, Henrik Weidand hat 3 Tore gemacht, wir haben drüber gesprochen, gab es 1-2 Tage Pause, Trainingspause für die Spieler. Sie konnten ja dahin fahren, wo sie gerne hin wollten. Aber natürlich, einige sind auch bei den Nationalmannschaften. Kevin Wimmer ist bei der Nationalmannschaft, Ivar Fossum, Asano und Albernot sind beide bei der Nationalmannschaft, sollten gegeneinander spielen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Spiel abgesagt worden. Dann haben wir Waldemar Anton bei der U21, wie den eben angesprochenen Muslia und Linden Meiner bei der U20. Bobby Wood ist tatsächlich ein Problem, ist bei der amerikanischen Nationalmannschaft, bei der US-amerikanischen und hat dort sein letztes Spiel gegen Mexiko am Mittwoch, also der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 2.30 Uhr deutscher Zeit und das Ganze findet, wenn mich nicht alles täuscht, statt in Nashville, Tennessee. Ich weiß nicht, wie gut die Flugverbindungen von Nashville, Tennessee nach Hannover sind, befürchte aber eher durchwachsen. Also da könnte es durchaus sein, dass da am Freitag, Samstag jemand hier in Hannover oder in Leipzig auftaucht, der noch nicht bei 100% wieder ist. Und da schließt sich dann vielleicht der Kreis, Tobi, zu den Einwechslungen beim nächsten Spiel. Und Ilas Bebu ist auch bei der Nationalmannschaft und zwar bei der Nationalmannschaft vom Togo. Tobi, das sind deutlich mehr als in den letzten Jahren. Da erinnere ich mich an, da war dann so mal, ich sag mal, Zila war weg und dann hat sie vielleicht noch einen Albernotz, der ab und zu mal für Chile weg durfte und vielleicht mal Japan, Sakai oder so. Also so 3-4. Jetzt sind es 9, 8, wie viel habe ich vorgelesen? Ich weiß es gar nicht. Deutlich mehr auf jeden Fall. Könnte das so ein Problemchen werden, dass der Breitenreiter seine Jungs nicht beieinander hat in der Länderspielpause?
Ich glaube nicht. Also das geht ja vielen Vereinen so, es geht ja auch den großen und guten Vereinen so. Und ich finde das eher positiv, also sofern sie denn mit positiven Erlebnissen zurückkommen. Bobby Wood schätze ich so ein wie du. Das könnte ein Problem werden in Bezug auf das Leipzig-Spiel oder halt auch kein Problem, weil da steht ja ein Sportskamerad Gewehr bei Fuß, der die ganze Woche da ist. Bei den anderen sollen sie doch zur Nationalmannschaft fahren, positive Erlebnisse sammeln, mal was anderes erleben, nach Hannover zurückkommen. Und das ist okay. Ich halte das für kein Problem. Ich freue mich eher darüber, dann auch wenn man mal andere Spiele guckt, 96er, international aktiv zu sehen. Das finde ich sehr gut. Und ich finde besonders gut, dass Muslia und Meiner zusammen in der gleichen, in derselben sogar, in derselben Mannschaft spielen. Und das kommen sie dann zurück und dann sind vielleicht beide auch ein, also Meiner sowieso, aber auch Muslia schon ein Kandidat für den Kader. Warum denn nicht? Und das, also ich halte das nicht für ein Problem. Ich freue mich übrigens für Kevin Wimmer, der jetzt längere Zeit nicht in der Nationalmannschaft, bei der Nationalmannschaft dabei war, dass er sich so schnell, seitdem er hier in Hannover ist, wieder für die Nationalmannschaft empfohlen hat. Das freut mich sehr. Österreich kann gute Fußballer gebrauchen. Und deswegen macht mich das glücklich. Ich hätte mir noch gewünscht, dass Niklas Füllkrug mit eingeladen worden wäre. Denn wer gestern das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gesehen hat, übrigens ein bisschen verglichen oder zu vergleichen mit unserem Spiel gegen Dortmund, an sich Feld überlegen, aber mit zu wenig Durchschlagskraft dann letztendlich. Und wenn du da dann einen Niklas Füllkrug vielleicht auch einwechseln kannst, den du mit Bällen füttern kannst, dann geht das Spiel vielleicht auch anders aus. Also da fehlt mir so ein Typ in der Nationalmannschaft und deswegen hätte ich ihm auch gegönnt, wenn er auch dabei gewesen wäre. Bin ich also bei Horst Held, der das kritisiert hat.
Der hat ja schon fast gepoltert.
Ja, zu Recht. Das finde ich auch gut so. Okay, egal ob zu Recht oder nicht zu Recht. Ich finde es gut so, das ist sein Job. Er ist Manager von 96 und wenn der drittbeste Torschütze des letzten Jahres nicht nominiert wird, wenn es doch den großen Umbruch, den es ja nicht gab, Klammer zu, geben soll, dann muss der dabei sein. Und da muss der auch im Vergleich zu einem Spieler dabei sein, der ein paar Jahre älter ist als er. Ne? Mit dem kannst du dann nicht mehr den Neuanfang planen, mit Niklas Füllkrug kannst du das. Deswegen halte ich auch für eine falsche Entscheidung. Ich finde es auch schade, dass ein Waldemar Anton zu 21 musste und nicht zur Nationalmannschaft, zu einer Nationalmannschaft, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und deswegen kann ich da Horst Held verstehen, bin da auch völlig bei Horst Held und würde mir wünschen, dass das in Zukunft anders ist. Ich befürchte aber, wenn Niklas weiter die Probleme mit den Verteidigern haben wird, dass er da auch in absehbarer Zukunft nicht reinkommt.
Naja, zumal auch genau solche Situationen als ein solcher Stürmertyp wie Niklas Füllkrug es ist, und wir rechnen mal ganz hypothetisch, er ist in der Nationalmannschaft, dann werden ihm so eine Problematik noch in einer ganz anderen Qualitätsstufe passieren. Dann wird er gegen Umtiti, der lacht sich kaputt. Also von
das Nationalmannschaft. Das käme jetzt erstmal auf den Versuch drauf an. Also das ist mir viel zu generalisiert, was du hier gerade sagst. Es sind auch andere Mitspieler, die in der Nationalmannschaft hat. Das ist nochmal eine ganz andere Qualitätsstufe. Niklas Füllkrug weiß, wo das Tor steht, kriegt dann auch anders die Bälle. Und nee, das ist für mich kein Generalismus zu sagen, ja, wenn er hier schon Probleme hat, dann wird er sie da noch viel mehr haben.
Da könnte ich jetzt noch viel mehr zu sagen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt. Also es ist einfach, ich finde nicht, dass Niklas Füllkrug das Zeug zur Nationalmannschaft hat. Punkt. Da fehlt eine ganze Menge.
Jetzt müssen wir ihn aber vergleichen mit einem Nils Petersen zum Beispiel. Und da würde mich jetzt schon interessieren, was befähigt Nils Petersen zum deutschen Nationalspieler und was Niklas Füllkrug nicht.
Er ist ein Freiburger. Und was befähigt Marc Uth nicht zur Nationalmannschaft?
Das ist keine Antwort auf meine Frage.
Ja, nee, die Antwort ist Jogi Löw. Die Antwort ist Jogi Löw und sein Picking, und das ist ja nicht erst seit heute und nicht in Hannover, nur immer wieder mit großen Diskussionen behaftet. Am Ende Trainer entscheidet und ich glaube, wir haben so viele Diskussionen schon, auch um Kadernominierung zu Turnieren. Was haben wir vor 2014 geschimpft und gemeckert? Wie kann er nur so nominieren? Am Ende ist er Weltmeister geworden. Wir haben vor 2018 geschimpft und gesagt, wie kann er nur so nominieren? Am Ende sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Das Ergebnis ist also immer sehr offen. Also ich hätte Fülle gegönnt, kann aber Tim durchaus verstehen, wenn er sagt, ich glaube, dass das nicht ganz seine Kragenweite sein könnte. Aber
das Problem ist doch auch, weil du gerade Marc Uth angesprochen hast, Tim. Marc Uth hat auch nochmal eine andere Qualität von Mitspielern in seinem Verein. Ne? Ich bin natürlich bei dir, dass Marc Uth ein guter Stürmer ist. Ich bin auch bei dir, dass es Marc Uth vielleicht von seinen Fähigkeiten auch vor Niklas Füllkrug einzuschätzen ist. Ja, da gibt's erstmal keinen Dissens zwischen uns beiden. Nichtsdestotrotz ist Marc Uth nochmal ein klein bisschen ein anderer Typ. Und dieses klassische Mittelstürmer-Ding. Ja, nehmen wir mal diese Kopfballstärke, die Niklas Füllkrug mitbringt. Die hat Marc Uth in dem ausgeprägten Maße nicht. Marc Uth kann dafür am Boden mehr und kann auch mal ein, zwei Gegner stehen lassen und schließt dann auch gut ab. Das ist bei Niklas Füllkrug nicht ganz so gegeben. Das heißt, sie sind nicht 1:1 identisch. Und wenn du nach vorne wenig schaffst, ist es immer eine Möglichkeit zu sagen, wir gehen mehr über die Außen, wir bringen Flanken ins Zentrum und dann ist dann ein Zielspieler, der die auch abnehmen kann. Und das hätte dem deutschen Spiel gut getan. Das tut auch 96 gut. Das Problem ist, wir schlagen zu wenig Flanken und spielen nicht den Fußball, den auch im Moment Niklas Füllkrug braucht, um erfolgreich zu sein. Und dadurch, dass wir dann eher so einen Stürmer haben, der um ihn herum spielt, sei es nun Asano oder Bobby Wood, konzentrieren sich natürlich die Verteidiger ganz, ganz vehement auf Niklas Füllkrug. Und zu denen aus dem Spiel ist zumindest aus dem 16er wenig Gefahr zu erwarten. Und da hilft ihm natürlich, wenn noch jemand an seiner Seite wäre.
Das heißt, so ein Harnik wäre eine super Idee.
Hätten wir noch einen Stürmer, auf den sich dann dass nicht beide Innenverteidiger auf Füllkrug gehen können, sondern da ist noch ein zweiter, der für Gefahr sorgt. Mhm. Dann wäre auch Fülle jetzt nicht so alleine auf weiter Flur.
Denn ja, das stimmt schon, aber die Nationalmannschaft. Ja, genau, aber die Nationalmannschaft, die spielt ja nicht mit zwei Spitzen, die spielt ja mit einer Spitze. Und auch in Hannover 96 spielt ja mehr oder weniger, wenn man möchte, wenn wir uns auf das Wort Zielspieler konzentrieren, auch nur mit einer Spitze, mit Niklas Füllkrug. Mehr Flanken,
in meinen Augen zu wenig.
Mehr Flanken, ja gut, in meiner Meinung nach auch, aber das ist eine andere Frage. Mehr Flanken sind schon mal kein Indikator oder kein Indikator für mehr Torgefahr. Weil natürlich, die Qualität der Flanken war jetzt auch nicht wirklich super. Also es war jetzt nicht so, dass das Tor fallen musste. Wir haben halt einfach auch noch nicht den Flow, noch nicht die Automatismen verinnerlicht, die dafür sorgen, dass Niklas Füllkrug das Tor treffen muss. Jetzt haben wir gerade auch insbesondere in der zweiten Halbzeit ein Spiel gehabt, ein sehr unrundes Spiel, ein hektisches Spiel, ja, die oft zweite Halbzeiten sind. Da wird der lange Ball auf Niklas Füllkrug auch gesucht, weil die Körner auch fehlen. Natürlich gegen Borussia Dortmund so gegenzuhalten. Wenn du aber das auf die Nationalmannschaft ummünzen willst, da ist die Ausgangssituation direkt eine ganz, ganz andere. Da wird er im Zweikampfverhalten anders angehen müssen, als das bei Hannover 96 tut. In der letzten Saison, da muss man nicht davon ausgehen, dass die Situation 1:1 übertragbar ist. Natürlich hat der Nationalmannschaft ein Spieler gefehlt, das kann man jetzt im Nachhinein immer so schön sagen, der die Dinger vorne macht. Ehrlich gesagt, das Spiel gegen Südkorea, das beispielhafteste überhaupt. Ganz ehrlich, da haben wir Chancen gehabt, die mache ich nachts um 3 voll besoffen, mache ich die rein. Und da brauche ich keinen Zielspieler, keinen Mittelstürmer, der Gerd Müller-mäßig 40 Hütten macht. Das ist totaler Mumpitz. Genauso Mumpitz ist es, sich nach dem Turnier auf Mesut Özil einzuschießen, der die meisten Großchancen herausgespielt hat. Also es ist eine sehr, 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 sehr verfahrene Grundsatzdiskussion, in der wir uns befinden, auch im Hinblick auf die Analyse. Die einen sagen, sie ist ausgeblieben, die anderen sind zufrieden. Die anderen sagen, wir dürfen nicht alles über den Haufen werfen. Die anderen sagen, doch, wer am Ende Recht behält, das wird die Zeit zeigen. Ich bin froh, dass er jetzt nicht zur Nationalmannschaft gefahren ist, dass er in der Länderspielpause voll Kraft tanken kann für Leipzig und dass er am Leipzig den Bullen den Käfig ausschießt. Das und möchte ich. Ich möchte gerne als Sieger vom Platz gehen. Da brauche ich einen topfitten Niklas Füllkrug, der oben konzentriert ist und der Gulaschi nur fragt, wo er hinhaben möchte.
Ihr hört Hannover liebt den DFB-Nationalmannschaftspodcast. wir sind ein bisschen abgedriftet, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, dazuzuhören. Und ich fand es auch völlig in Ordnung und habe euch deshalb da auch machen lassen. An dieser Stelle grätsche ich jetzt aber rein und sage, halt, stopp, eigentlich wollte ich überhaupt nicht über Niklas Füllkrug und seine zwei Spiele ohne Tor sprechen. Denn Überraschung und Spoiler, die hatte er letzte Saison auch mehrfach. Von daher wollte ich dieses Thema gar nicht
größer. Du musst ja auch die Spiele sehen.
Und deshalb ist damit jetzt auch Schluss und wir haben noch ein anderes Thema auf der Liste, Tobi. Und da kommst du vermutlich als erstes ins Spiel und das ist die angestrebte Abwahl von Aufsichtsratsmitgliedern. Ja. Pro Verein 1896, hier schon öfter erwähnt, oft im Zusammenhang mit der letzten Jahreshauptversammlung aufgetreten, haben auch eine Homepage, wo alles ganz gut erklärt wird. Tobi, fasse doch mal bitte zusammen, was ist der Plan, was muss dafür passieren und gibt es vielleicht sogar nach deinen Informationen schon einen Stand, einen Zwischenstand?
Also der Plan ist ja tatsächlich, dass es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben soll, die dazu führen soll, dass der Aufsichtsrat, der momentan aktiv ist, zumindest die drei Mitglieder, die nicht vom Pro-Verein unterstützt werden, dass die aus dem Aufsichtsrat rausgewählt werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich habe bei Printerzeugnissen gelesen, dass es da um die Abwahl von Martin Kind geht. Das ist jetzt erstmal so nicht ganz richtig.
Aber ja, im zweiten Schritt nicht ganz falsch.
Das kann man doch gar nicht beurteilen. Das mag so sein, das kann man aber nicht beurteilen, denn davon ist nicht die Rede. Die Rede ist nicht davon, Martin Kind abzuwählen. Das habe ich noch von keinem Vertreter von Pro-Verein 1896 gehört, sondern die Rede ist tatsächlich davon, dass der Aufsichtsrat abgewählt werden soll. Und erst einmal nur, damit es auch einen Aufsichtsrat gibt, der auch eine Kontrollfunktion ausübt. Einer der Aufhänger ist, dass es bei der Zustimmung des Aufsichtsrates zu den Übernahmeplänen von Martin Kind, konkreter gesagt zu dem Kauf von Martin Kind an 51% der Management GmbH. Jetzt will ich gar nicht groß darauf, nehmen wir es erstmal so hin, man kann viel nachlesen, was das bedeutet. Dass dann die Ausnahmegenehmigung, der Antrag auf Ausnahmegenehmigung, dass da der im Wortlaut den Aufsichtsratsmitgliedern überhaupt gar nicht bekannt war. Und dass die dann einfach, ich nenne es mal so, aus Nibelungentreue dem zugestimmt haben, ohne zu wissen, was sie dazu gestimmt haben. Das wurde so auch bekannt auf der letzten, verletzten Mitgliederversammlung.
Haben wir hier besprochen, in der Sendung tatsächlich.
Ja, und das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit in meinen Augen. Ich kann doch nichts zustimmen, das ich gar nicht kenne. Also wenn ich gar nicht weiß, was da beantragt wird, wie kann ich denn da zustimmen? Da muss ich doch als Aufsichtsrat, der die Aufgabe hat, auch den Vorstand zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass alles im Wohle des Vereins oder zum Wohle des Vereins geschieht, kann ich ja nicht ruhigen Gewissens einer Sache zustimmen, die ich nicht kenne. Erstmal eine ganz persönliche Meinung. Das ist halt auch der Aufhänger für Pro-Verein 1896 oder der größte Aufhänger in meinen Augen. Und das soll eben dafür sorgen, dass dort du brauchst eine Summe von knapp über 1000 Unterschriften. Es sind 5% der Mitglieder, nicht der stimmberechtigten Mitglieder, sondern auch Fördermitglieder zum Beispiel können dort mitmachen. Heißt Fördermitglieder.
Fördermitglieder heißen wir, ja.
Genau. Also das heißt, du brauchst 5% Unterschriften von Vereinsmitgliedern, um es möglich zu machen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Dazu hat Pro-Verein 1896 aufgerufen. Es gibt ein Formular, das man ausfüllen und unterschreiben kann auf der Seite von Pro-Verein. Und es gab eine Sammelaktion vor dem Heimspiel gegen Dortmund. Man konnte dort am Zwinger seine Erklärung abgeben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich das runterzuladen und postalisch an eine Rechtsanwaltskanzlei, nicht an Hannover 96, einzusenden.
Warum
und
denn sobald nicht? Dann wie bitte? Warum denn nicht an 96?
Ja, schöne rhetorische Frage.
Ja, danke bitte.
Nein, aber diese Möglichkeit besteht halt. Es ist noch nicht gemeldet, dass man die nötigen Unterschriften zusammen hat. Ich habe auch keine aktuellen Zahlen, wenn du das noch fragen möchtest.
Ja, genau.
Ich gehe aber davon aus, also das muss ja eigentlich mit dem Teufel zugehen, aber wenn ihr noch nicht unterschrieben habt, Jungs, und ihr seid alle oder Mädels und ihr wollt es, tut es bitte unbedingt, holt euch den Club zurück. Ich habe es gemacht, ich habe die Erklärung runtergeladen, habe sie am Freitag abgegeben. Ich weiß, dass viele andere das auch gemacht haben und bin sehr gespannt, ob die nötige Anzahl an Unterschriften auch zusammenkommt. Und dann noch gespannter natürlich, weil das wäre ja dann erstmal nur das Einberufen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, und dann noch gespannter, ob es dann auch eine Mehrheit für die ganzen Vorhaben dort geben wird.
Völlig korrekt. Also, es ist nur der erste. Tim, wolltest du noch was ergänzen?
Ja, ich wollte nachfragen, aber ich lasse dich gerne erst ausreden.
Es ist tatsächlich nur der erste Schritt. Also damit ist natürlich noch lange niemand ab oder angewählt oder was auch immer. Damit
und macht schon gar nicht Martin Kind. Ich möchte das nochmal sagen.
Ja,
schon
aber
gar nicht Martin Kind.
Ja, ich habe das natürlich auch mitverfolgt, Tobi. Fand ich aber auch insgesamt bisschen albern, weil machen wir uns nichts vor, wenn der Aufsichtsrat nicht mindestens 3 Martin Kind nahe Leute hat, ist das Projekt für Martin Kind vermutlich ziemlich zügig erledigt. Also
Aber an Martin Kind, das liegt ja nicht am Aufsichtsrat.
Naja, und an
der Aufsichtsrat wird ja nicht anfangen, einfach mit der Abwahl von Martin Kind. Also Martin Kind hat dann ein Kontrollgremium, das ihn auch kontrolliert. Wenn er dann selber geht, dann ist das ja seine ganz persönliche Entscheidung.
Genau, aber wir wissen natürlich alle, in welche Richtung das Ganze gehen soll und was da...
Ja, Moment, warte mal. Nein, es geht um die Kontrolle erstmal grundsätzlich.
Ja, genau, um die Kontrolle von Martin Kind mit dem damit...
Mir ist nur dieses... das automatisch gleichsetzen mit der Abwahl von Martin Kind, so wie es der Matzak-Verlag gemacht hat, das finde ich einfach ein Schüren von Ängsten. Darum geht es erstmal gar nicht, weil wenn du das wollen würdest, müsstest du erstmal sagen, wer soll es denn dann machen?
Weil manchen macht Schürr das ja auch Hoffnung, darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, also, gut, also ich hätte auch nichts dagegen, da bin ich ja ganz ehrlich, aber ich bin auch nicht Maßstab. Also Maßstab sind die normalen Vereinsmitglieder, die sich ja vielleicht gar nicht so für den Fußball interessieren und die brauchen jetzt keine Angst zu haben, dass dann automatisch Martin Kind zumindest, also aus eigener Motivation vielleicht, aber zumindest nicht aus extrinsischer Motivation dann abgewählt.
Wie es dann kommt, werden wir sehen. Tim, du wolltest noch was ergänzen oder haben wir das jetzt damit totgequatscht?
Nee, nicht ganz. Ich denke immer ein Schrittchen oder zwei Schritte weiter, in dem Fall auch. Ich rekonstruiere jetzt mal das Szenario. Diese außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt. Der Aufsichtsrat wird neu zusammengestellt. Ist es dann so, dass der Antrag mit den dazugehörenden Formularen, dass der dem neuen Aufsichtsrat nochmal vorgelegt werden muss? A. B, ist es dann so, dass das Auswirkungen auf den 50+1 Antrag / den Klageweg hat? Ich bin da vielleicht nicht ganz so gut informiert und ich glaube, dass ein paar Hörer das auch sich fragen. Da ist jetzt mal die Möglichkeit, das mal glatt zu ziehen.
Tobi, können wir das mit, muss man mal sehen, beantworten?
Ja, natürlich muss man das sehen. Also grundsätzlich, der Antrag ist ja abgelehnt. Da kann es ja gar keine Auswirkungen mehr haben.
Aber
der
auf
Antrag ist von der DFL abgelehnt.
Ja, stimmt. Stopp. Ja, natürlich.
Erstmal grundsätzlich, na Moment, Tobi, er hat ja zwei Fragen gestellt. Also erstmal, der Antrag ist abgelehnt. Darauf kann es keine Auswirkungen haben. Der Klageweg, also erstmal klagt jetzt Martin Kind gerade. Das klagt, glaube ich, nicht der Hannoversche Sportverein von 1896. Mhm. Das heißt, auch da hätte dann ein Aufsichtsrat keinerlei Einflüsse, wenn Martin Kind oder auch wenn die GmbH und Co. KGaA klagen würde, auch da hätte der Aufsichtsrat des e.V. überhaupt gar keine Möglichkeit, das auch nur im Ansatze zu beeinflussen.
Ja, okay, aber ich meine, wenn wir jetzt
davon... Was aber möglich ist, ganz kurz, was möglich ist sicherlich, oder theoretisch vielleicht, wenn man alte Beschlüsse aufhebt. Das mag ja möglich sein.
Das wird auf jeden Fall, das wird spannend. Also wir sind uns einig, wir sind jetzt bei Schritt 1 von potenziell mehreren, vielen Schritten und ich sehe tatsächlich auch schon wieder Sondersendungen hier, Tobi, und wir sitzen stundenlang bei irgendwelchen außerordentlichen, nicht.
Mitgliedversammlung sind, ja. Ach, ich möchte eins noch sagen, es ist vielleicht auch gar nicht so hochgekocht und gar nicht so groß berichtet worden. Es gab im Anschluss an die Mitgliederversammlung aus 2017, dort hat ein Mitglied einen Änderungsantrag zur Satzung eingereicht gehabt, der die Aufnahme von 50+1 als verpflichtendes Element in die Vereinssatzung beantragt hatte. Dieser Antrag ist knapp gescheitert. Es gab da große Tumulte. Tobi, du erinnerst dich vielleicht
des
Abstimmungsverfahrens. Erstmal das offene. Es wurde geheime Wahl beantragt. Die hat der Versammlungsleiter abgelehnt, übrigens ähnlich wie in diesem Jahr. Es gab dann auch mehrere Hinweise darauf, dass das rechtswidrig und rechtsbrüchig sei, was dort gemacht wurde, weil auch gar keine Enthaltungen gezählt wurden. Das heißt, es wurde mal von einer Summe an Mitgliedern ausgegangen, die zu einem Zeitpunkt X im Saal waren. Die galten als die stimmberechtigte Masse. Dann wurden Ja- und Nein-Stimmen gezählt. Es gab keine Möglichkeit, Enthaltungen zu zählen, um dann zu gucken, was ist die Summe aller abgegebenen Stimmen und ist denn dann nicht vielleicht doch eine erforderliche Mehrheit erreicht. Dagegen wurde geklagt von dem lieben Bronco aus dem Fanmagazin oder auch sehr aktiv in der Roten Kurve. Lieber David, viele Grüße hier an dich. Und er hat gewonnen. Das Amtsgericht Hannover hat ihm recht gegeben, das war so nicht rechtens und darf so in Zukunft auch nicht mehr sein. Hat jetzt keine Auswirkung auf die da schon gelaufene Abstimmung, aber es wurde gerichtlich festgestellt, 96 hat das auch so akzeptiert, es wurde gerichtlich festgestellt, dass dieses Abstimmungsverfahren rechtswidrig war.
Genau. Das möchte ich nur mal kurz sagen. Versammlungsleiter Valentin Schmidt, wir erinnern uns an dieses Jahr.
Nein, Versammlungsleiter Axel Müller-Eising.
Nee, das war das nicht aus 2017?
Zur Abstimmungszeit war es Axel Müller-Eising.
Aber war die Klage nicht auf 2017 bezogen, Tobi?
Genau, da war es Axel Müller-Eising und jetzt in diesem Jahr war es noch so ein anderer.
Ja, genau, da war es dieser Krawallo. Ja, gut, Strich drunter. Wer Anträge unterschreiben möchte, Tobi hat erklärt, wie er da hinkommt und was er dafür tut.
96freunde.de, auch wir haben es verlinkt.
Genau, 96freunde.de hat das auch. So, und eigentlich wollten wir heute ja nicht so lange machen und unter einer Stunde bleiben. Jetzt sind wir schon bei, richtig, einer Stunde Sendung locker drüber. Macht ja nichts. Wir sprechen noch ganz kurz über Freiburg. Tim hat eben schon, Tim, fast schon groß Leipzig. Was?
Warum Freiburg?
Nein, nicht Freiburg, Leipzig, Entschuldigung. Ich habe wahrscheinlich gerade irgendwo hier beim Durchklicken Freiburg gesehen. Oh Gott, es wird spät. Also, folgendes. Wir fahren nach Leipzig am 15.09., das ist quasi morgen in einer Woche. Ich erinnere mich ans letzte Jahr, das war überdurchschnittlich bescheiden, eigentlich ganz geil gespielt und dann haben die noch angefangen, irgendwelche Raketen da einzuwechseln. Ich weiß gar nicht, wer war es, Forsberg oder so, der kam noch und hat da noch mal einen Wind reingebracht, schwer beeindruckend. Jetzt hat Leipzig, nicht Freiburg, Leipzig am letzten Wochenende zu Hause gegen Düsseldorf nur 1-1 gespielt und das war echt nicht sonderlich beeindruckend. Ich habe mir das komplett angeguckt und war schon fast ein bisschen unterwältigt. Tim, du hast gesagt, du erwartest, dass Füllkrug da auftrumpft und da Tore schießt und dass wir da gewinnen. Siehst du unseren ersten Sieg tatsächlich realistisch und zum Greifen nahe?
Ja, ich glaube, dass du gegen Leipzig echt eine richtige Chance hast, weil du sie mit den eigenen Waffen schlagen kannst. Du hast die Spieler dafür und die sowieso dieses Ralf Rangnick hätte alles machen können in diesem Sommer, aber nur nicht der Trainer von Red Bull, ich nenne es mal beim Namen, Red Bull Leipzig werden. Er hat seine beste Zeit gehabt. Und ich erwarte da ein sehr, sehr intensives Spiel wieder. Auch ein Spiel, das sehr viel um einiges offener ist, als es gegen Dortmund war. Ich glaube aber, dass das Momentum auf unserer Seite ist. In Leipzig ist es sind sie nicht ganz so zufrieden. Es ist nur Europa League geworden. Ach herrje, wie schade. Ja, sie kriegen Stadion sowieso nicht voll. Also insofern ist es auch scheißegal, wie die Unterstützung dort ist. Die gibt es nämlich überhaupt nicht. Und ich gehe davon aus, dass wir die mit 3-1 abschießen.
3-1. Vielleicht noch ganz kurz zu den Tipps von letzter Woche. Die waren alle ziemlich kalt. Herr Krause und Lutze haben zusammen 13 Tore getippt. Ich hatte 4 Tore. es waren alle weit weg vom 0-0. Also Tobi war am weitesten weg mit 5-3. Das war schwer beeindruckend.
Ich habe wirklich ein ganz anderes Spiel erwartet. Ich muss es ehrlich
sagen. Ja, wir haben uns einfach am Jahr davor orientiert und das war ja auch gar nicht so dumm grundsätzlich. Aber da fielen jetzt mal gar keine Tore. Tobi, Leipzig in ungefähr einer Woche. Was erwartest du? Ist natürlich noch lange hin. Bis dahin viele Verletzungen. Länderspielpause und.
Ja, also was Tim sagt, dass Leipzig jetzt gar nicht so gut drauf ist, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Das ist natürlich immer gefährlich. 96 war lange Zeit ein ganz gern gesehener Gast, wenn es nicht so gut lief. Ich erinnere mich da an ein 4-0 für Werder Bremen im letzten Jahr, war glaube ich der erste Saisonsieg von Werder. Das wird diesmal nicht so kommen. 96 ist nicht so blauäugig und wird das gut regeln. Leipzig muss, wir wollen und können hoffentlich. Das wird ein interessantes Spiel mit keinem Sieger.
0-0, 1-1, 2-2?
1-1.
1-1. Ja, dann nehme ich das, was noch übrig ist. Ich glaube, Leipzig wird aus dem Spiel gegen Düsseldorf sehr viel gelernt haben. Denn Düsseldorf, eigentlich hatten alle erwartet, dass die recht defensiv auftreten. Haben sie am Ende gar nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, genau das Gleiche wird mit uns auch passieren. Alle denken, na, Hannover wird erstmal ein bisschen zurückhaltender sein. Sind wir ja gar nicht, haben wir gegen Dortmund auch gesehen. Und Leipzig hatte gegen Düsseldorf, sind wir mal ganz ehrlich, das 2-1 und das 3-1 hinten raus durchaus auf dem Schlappen. Düsseldorf hätte zwischendurch auch ein Tor noch schießen können, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Leipziger, denen passiert das kein zweites Mal. Sie gewinnen gegen uns und vielleicht sogar so wie letzte Saison 2-1 für Leipzig. Jetzt, Jungs, kommt der Inventurteil in dieser Sendung. Ich werde, jetzt aufpassen. Ich werde am Dienstag in den Urlaub fahren. Längerfristig. 2 Wochen, 2,5 Wochen bin ich nicht da. Und im Urlaub ist natürlich immer schwierig mit Sendung machen. Ich hoffe, dass wir mit gütlicher Mithilfe meines Kollegen Andreas Thies, der hier für Tennis zuständig ist auf meinsportradio.de, irgendwie eine Sendung hinkriegen. Das Problem ist, ich bin nicht stationär im Urlaub, sondern quasi rundreisend und weiß dementsprechend...
Aber in Europa, oder?
Ja, schon noch in Europa. Ist ja auch mal gut, wenn aus Deutschland rauskommt, wird das mit dem WLAN und dem Internet eigentlich eher besser als schlechter. Von daher bin ich recht zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Also das hier ist jetzt die Sendung vor dem Leipzig-Spiel. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da drauf, oder nach dem Leipzig-Spiel, ist eine Woche Zeit, um über das Spiel von Leipzig zu sprechen und auf Nürnberg vorauszuschauen. Auch das ist durchaus realistisch und machbar. Also da.
Aber dann die englische Woche. Ah.
Und dann wird es echt kritisch. Samstag in Nürnberg und Dienstag in Hoffenheim. Und ich bin in der Zeit irgendwo zwischen Cadiz und Barcelona oder so. Keine Ahnung. Ich sag mal so, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, kriegen wir hin. Erwartet nicht eine Stunde, erwartet nicht 26 Gäste, vielleicht wird so ein kurzes One-on-One mit irgendwem, der Zeit hat, morgens früh um 9 oder so. Aber ich versuche, die Serie weiter am Laufen zu halten, denn bisher hatten wir in der Abstiegs-, also nicht in der Abstiegs-, sondern in der Zweitligasaison, in der Saison nach dem Aufstieg und jetzt auch in dieser vor jedem Spiel eine Sendung. Und diese Serie möchte ich ungern reißen lassen. Und deshalb wäre es schön, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Folgt uns auf Twitter, da werdet ihr sehen, wenn es eine neue Sendung gibt. Und folgt Tobi und
Tim. Darf ich noch ganz kurz einfach sagen, lieber Tobi, bevor du die Sendung schließt?
Soll ich einen Spieler mitbringen?
Ja.
Oh. Ich dachte, das wäre jetzt dein Wunsch.
Nee. Tobi, überleg jetzt gut, wen wir jetzt hier, wir haben nur einen Schuss frei.
Ja, du darfst gleich schießen. Ich überlasse den Schuss dir, ich bin da gönnerhaft. Ich will nur eine kurze Sache sagen. Morgen gibt es, das gehört hier nicht unbedingt her, gibt es eine große Demonstration gegen das niedersächsische Polizeigesetz in Hannover ab 13 Uhr vom 1-August-Platz. Wenn ihr nicht dafür seid, geht auf die Straße, macht eurer Meinung oder gebt eurer Meinung einen Platz und protestiert dagegen. Und noch eine Kleinigkeit. Für mich, ich bin ja der Trash-TV-König in der 96-Timeline. Und es gibt ein ganz großes Bonbon. Ab Montag, ihr Lieben, auf RTL 2.
Ach du
Love Mann. Island. Ja, Moment, jetzt kommt's aber. Mit dabei Yannick Strunki, ein ehemaliger Havelser Regionalligaspieler, linker Verteidiger.
Ach du liebe Zeit.
Ja, ich sage euch, großes Fußballtennis.
So. Tobi Krause kriegt die Verbindung von Love Island zum Fußball und Hannover 96 in irgendeiner Form hin. Ich habe alles erlebt.
Auf den Fußball zu Havelse.
Und liebe Hörer, jetzt wisst ihr, warum ich Urlaub brauche. Jetzt habe ich alles erlebt. Love Island, was ist das denn? Na, ich will es gar nicht wissen. Nein, ich frage nicht. Ich will es nicht wissen. Fürchterlich. Tim, vielen Dank. Wir sehen uns morgen.
Ja, bis morgen.
Wir sehen uns morgen und Tobi, dir auch vielen Dank. Wir sehen uns nicht morgen, aber wir hören uns bestimmt.
Danke auch.
Laufend. Das war es für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche wird spannend. Ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr, ob das alles funktioniert und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.